Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Wochenspruch für diese Woche lautet, er steht in 1. Johannes 5, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Glaube, das ist nicht nur einfach eine Theorie, etwas, was ein bisschen Trost und Halt gibt. Glaube hat etwas Siegreiches. Glaube ist an die Person Jesu Christi gebunden. Und wer mit Jesus unterwegs ist, der sagt letztendlich damit, Jesus, das ist mein größtes Lebensglück. Jesus, der mich annimmt, der mich sieht, der einen Plan für mein Leben hat. Und dieser Glaube ist letztlich ein aktives Vertrauen. Und in diesem Glauben sind wir unterwegs. Und zwar nicht irgendwie in einer Seifenblase so für uns, sondern der Glaube steht immer in Beziehung. In Beziehung zu anderen Menschen, in Beziehung zu uns selbst, unseren Gefühlen, unseren Dingen, die uns umhertreiben. Und deswegen beginnen wir heute mit einer neuen Predigtreihe. Glaube und heißt sie. Der Glaube in Beziehung zu all den Dingen. Und heute gehen wir einem Kernthema auf den Grund, das heißt Glaube und Zweifel. Doch dazu hören wir später noch mehr. Ich habe vielleicht nicht den Glauben, aber eine Hoffnung, die in Beziehung zu setzen ist, nämlich die Hoffnung, dass heute unter uns ein Geburtstagskind ist. Ist dem so? Das darf sich einmal melden. Ach, das ist immer so schade. Ich würde so gerne so ein Geburtstagslied singen. Aber es gibt kein Geburtstagskind. Das ist aber auch nicht schlimm. Dann wollen wir gemeinsam das erste Lied singen. Welch ein Freund ist unser Jesus.
Welch ein Freund ist unser Jesus.
Lasst uns beten. Gott, wir haben gerade gesagt oder gesungen, wir wollen dich im Gebet suchen. Und das wollen wir jetzt auch tun. Wir sind heute hier und nehmen all das mit aus der vergangenen Woche. All das, was schön gelaufen ist, all das, worüber wir uns freuen können, aber eben all das, was nicht ganz optimal gelaufen ist. Und so stehen wir heute hier als Menschen vor dir, in der Zuversicht und im Glauben, dass du gegenwärtig bist heute in diesem Gottesdienst. Aber vielleicht auch mit manchem Zweifel, der uns umhertreibt. Und mit all dem kommen wir vor dich und bitten dich, dass du uns das jetzt nimmst, dass unser Blick klar ist auf dich, dass wir all das beiseite legen können, was uns jetzt noch irgendwie an die letzte Woche bindet. Und dass wir vor Zuversicht aufschauen können auf dich. Sei du bei uns, sei du mit uns. Schenke, dass unser Herz das bekommt, was es braucht, heute hier in diesem Gottesdienst. Amen. Die Lesung für heute steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 24. Als die Jünger aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in eure Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. Als sie aber noch nicht glauben konnten vor Freude, da wunderten sie sich sehr. Selig sind die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Halleluja, 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 Halleluja.
Wir wollen uns eins machen mit der weltweiten Christenheit und gemeinsam unseren Glauben bekennen, und ich lade Sie ein, dazu aufzustehen. Wir sprechen gemeinsam. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Sie dürfen sich setzen. Im letzten Gottesdienst war das Sammelergebnis 430,17 €. Ich frage mich ja immer, wie hinten diese krummen Centbeträge zustande kommen. Aber dem ist so. Ich möchte Sie heute ermutigen, dass wir das vielleicht mal schaffen, einen glatten Betrag hinzukriegen. Ja? Also das heißt, wenn man zum Beispiel einen Schein reinlegt, dann wird das Ergebnis glatt hinten am Ende. Man kann aber auch Euro-Stücke reinlegen. Während des kommenden Liedes sammeln wir jetzt im Gottesdienst für das Café Johannes. Das haben wir schon häufiger gemacht. Und das Café Johannes ist eine ganz wichtige Arbeit, denn es ist unsere Tür in den Stadtteil. Dort treffen immer wieder Leute der Gemeinde auf Menschen, die sich noch nicht zur Gemeinde halten. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, den wir haben in der Gemeinde, gerade um in diesen Stadtteil hineinzuwirken. Am Ausgang sammeln wir für die Wuppertaler Stadtmission. Da könnte man jetzt auch ganz viel zu sagen. Das muss ich aber gar nicht, weil ich glaube, das ist Ihnen auch schon bekannt. Der Vorsitzende der Wuppertaler Stadtmission, der sitzt ja auch bei uns in der Gemeinde, ein ehemaliger Pfarrer der Gemeinde, Wilfried von Bauer. Und sie machen ganz, ganz viele Hilfsangebote, niederschwellige Beratung und Begleitung zu Ämtern und andere Dinge für Menschen, die Hilfe brauchen. Ich empfehle Ihnen beide Kollekten sehr. Jetzt fürs Café Johannes während des nächsten Liedes und am Ausgang für die Wuppertaler Stadtmission. Und jetzt singen wir gemeinsam aus dem Gesangbuch das Lied Herz an Herz unter der Nummer 251. Ich lese den Text aus Markus 9. Einer aus der Menge antwortete: Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund. Er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben. Doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn, und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungs. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Eine Geschichte, die vielleicht sehr befremdlich ist, aber die doch eins deutlich macht. Deutlich macht schon zu Beginn, dass der Glaube immer eine Hoffnung hat. Dass der Glaube immer motiviert, nicht nur sich selbst zu sehen, sondern auch sein Umfeld. Da ist dieser Vater, der Vater, der von Geburt an seinen Sohn sieht, sieht, wie dieser Sohn leidet, von einem bösen Geist gepackt ist, besessen ist von einem Dämon, der es ganz übel mit diesem Jungen meint, der ihn ins Feuer schmeißen will, ihn umbringen will. Und da ist dieses blutende Vaterherz. Diese Liebe, die möchte, dass es seinem Sohn gut geht, der das Beste für seinen Sohn möchte, der vielleicht schon richtig viel Geld investiert hat, Zeit investiert hat, damit es seinem Sohn endlich gut geht. Doch dann hört er von diesem Jesus und er bekommt Glauben. Er bekommt die Hoffnung, dass dieser Jesus sein Problem löst. Er bekommt den Glauben, dass Jesus das Böse überwindet. Es gibt so viel Böses in dieser Welt. Und wir Christen haben die Antwort auf diese böse Frage. Jesus Christus, der das Böse überwindet. Unser Glaube, der der Sieg in dieser Welt ist. Und der Vater, er bleibt mit diesem Glauben, dieser Hoffnung nicht für sich. Der Glaube, der Jesus etwas zutraut, er wird in Liebe tätig. Er lässt die Dunkelheit in seiner Umgebung nicht Dunkelheit sein und kapselt sich ab in so einer kleinen Schaumblase für sich. Sondern der Glaube, er sieht die Dunkelheit der Welt und das lässt ihn nicht kalt. Und das beginnt halt im nächsten Umfeld. Der Glaube des Vaters und seine Liebe zu seinem Sohn motivieren ihn, die Dunkelheit in seinem Umfeld zurückzudrängen. Der Glaube hat einen Blick für sein Umfeld, weil er Jesus etwas zutraut. Und so macht sich der Vater auf, nimmt seinen Sohn und er geht zu Jesus. Und jetzt kommt ein spannender Punkt. Spannend, weil der Vater gar nicht zu Jesus selbst geht, sondern zu seinen Jüngern. Der Vater will sich an Jesus wenden und er wendet sich aber erst einmal an seine Jünger. Also an den Kreis, der ganz eng bei Jesus ist. Jesus hat ja seine Jünger einmal berufen und gesagt, ich wähle mir 12 Männer aus, damit sie immer bei mir sind. Es ist das nächste Umfeld Jesu Christi, das der Mann erwählt. Er wendet sich an die Nachfolger Jesu. Er wendet sich an die gläubige Gemeinde. Weil er weiß, dass dort Jesus genauso zu finden ist, wie als würde er sich direkt an Jesus wenden. Es gibt ja manchmal dieses Phänomen, dass man sagt, ich kann Christ sein und Gemeinde brauche ich nicht. Also so ganz nach dem Motto, warum soll ich mit der Sekretärin quatschen, wenn ich gleich direkten Zugang zum Chef habe? Der Vater macht diese Unterscheidung nicht. Er weiß, dass Jesus seinen Jüngern genau die Vollmacht gegeben hat, die er selber hat. So heißt es in Johannes 1, Vers 12, diejenigen, die Jesus aber aufnahmen, denen gab Gott Macht, seine Kinder zu sein. Jesus hat seine Gemeinde mit einer unglaublichen Vollmacht ausgestattet. Jesus hat seine Jünger mit dem Geist ausgestattet und auch sie haben zu diesem Zeitpunkt schon etliche Kranke geheilt und Dämonen ausgetrieben. Und der gleiche Glaube, der bei Jesus zu finden ist, der ist in der Gemeinde zu finden. Jetzt nicht den Fehler machen zu sagen, alles, was in Gemeinde passiert, das ist Gott gewollt, das ist damit nicht gemeint. Aber Bonhoeffer sagt es einmal so radikal, Christus ist als Gemeinde existent. Christus ist in der Gemeinde zu finden, nicht weil wir hier besonders tolle Menschen wären, nicht weil wir hier alles richtig machen, aber weil Gottes Geist sich an uns bindet, weil wir stellvertretend für Gott in dieser Welt handeln, weil wir jeden Gottesdienst im Namen Gottes feiern, stellvertretend für ihn. Jesus ist in der Gemeinde existent und diese Gemeinde hat genau die gleiche Vollmacht wie er selbst. Und in dieser Hoffnung wendet sich der Vater an die Jünger, weil er weiß, dort ist die gleiche Vollmacht zu finden. Und was passiert? Dieser hochmotivierte Vater, gepackt von der Liebe, gepackt von der Hoffnung, im Glauben zugehend zu den Jüngern, ja, ihm begegnet eine Enttäuschung. Ihm begegnet das Unvermögen. Die große Hoffnung, dass seine Jünger diesen Geist austreiben können, wird enttäuscht. Und in den Glauben des Vaters bricht das Unvermögen der Jünger. Das ist eine Schattenseite, die es in Gemeinde immer wieder gibt. Das bedeutet nicht, dass die Jünger jetzt irgendwie das nicht ernst gemeint hätten mit der Nachfolge. Aber es gibt es immer wieder, dass in Gemeinde, obwohl dort Menschen sind, die es ernst meinen mit Jesus, die ganz eng bei ihm sind und man kann es ihnen wirklich nicht absprechen, dass es so ist, dennoch einen enttäuschen, einen verletzen. Und das nicht unbedingt aus böswilliger Absicht, vielleicht sogar gut gemeint, aber wir wissen ja alle, das Gegenteil von gut gemeint ist gut gemacht, sondern einfach aus Unvermögen. Einfach, weil sie es nicht besser können. Einfach, weil sie zwar den Geist und die Vollmacht Jesu haben, aber weil es halt irgendwie nicht klappt. Gemeinde ist nicht nur der Ort, wo Jesus zu finden ist. Gemeinde ist auch manchmal der Ort von bitterer Enttäuschung. Weil überall da, wo Gott sich Menschen bedient, menschelt es halt auch. Und dort passiert es nun mal auch, dass Menschen andere Menschen verletzen. Der Vater begeht aber einen großen Fehler nicht. Manchmal gibt es das Phänomen, dass dort, wo man in Gemeinde verletzt wird, man quasi die Fehler vom Gottesbodenpersonal auf Gott selber überträgt. Das Unvermögen der Jünger direkt auf Jesus zurückführt. Nach dem Motto, die Jünger haben es nicht geschafft, dann schafft es Gott auch nicht. Wenn ich in der Gemeinde keine Annahme gefunden habe, wie sollte ich die bei Jesus finden? Diesen Fehler macht der Vater nicht. Es ist der hoffende Glaube, der weiter ihn treibt, der ihn weiter motiviert, der sich nicht abbringen lässt. Er zweifelt nicht durch das Versagen der Jünger an der Vollmacht Jesu. Der Vater lässt sich nicht abbringen, er lässt sich weiter treiben in die Arme Jesu. Er geht weiter mutige Schritte auf Jesus zu. Und er wird dafür belohnt. Sein Sohn wird geheilt, der Dämon wird ausgetrieben. In der Geschichte fällt ja eins deutlich auf. Irgendwie scheint es so, als gäbe es einen Zusammenhang zwischen dem Unglauben der Jünger, weil Jesus sagt ja, was seid ihr für eine ungläubige Generation, diesem Unglauben der Jünger und dem Ergebnis, dass sie es nicht geschafft haben, den Dämon auszutreiben. Und irgendwie scheint es einen Zusammenhang zu geben zwischen dem Glauben, weil Jesus sagt, für den, der glaubt, ist alles möglich, und dem Ergebnis der Heilung hintendran. Und das ist eine ganz, ganz wichtige und zentrale Frage in vielen Gemeinden und weltweit und in vielen frommen Kreisen. Wie ist das eigentlich mit dem Glauben und dem Wunder? Braucht es den Glauben, damit ein Wunder stattfinden kann? Oder anders gesagt, wenn ich bete für etwas und es passiert nichts, war dann mein Gebet falsch? Habe ich nicht genug geglaubt? Da gibt es ein Ehepaar. Und das Ehepaar, das hat seine rosarote Brille schon längst abgesetzt. Es knirscht. Und da sie aber Christen sind und die Ehe nicht zu schnell in den Sack hauen wollen, machen sie sich auf und wenden sich vertrauensvoll an ihren liebevollen Pastor. Und der hört sich das alles an, ganz empathisch, er hat ja Seelsorge gelernt in seiner Ausbildung, hört sich das alles wunderbar an und sagt, wendet euch doch mit euren Problemen an Gott. Nehmt Gott mit hinein in eure Probleme und fangt an zu beten. Und dann sehen wir uns in ein paar Wochen wieder. Und die beiden machen das. Sie setzen sich hin, sie sind intensiv im Gebet vereint und dort haben sie sogar eine Basis zueinander, die sie sonst eigentlich nicht mehr haben. Und nach ein paar Wochen treffen sie wieder diesen lieben Pastor und es hat sich aber nichts geändert. Also schickt der Pastor die wieder weg und lässt sie wieder beten und so weiter. Und sie treffen sich wieder nach ein paar Wochen und wieder hat sich nichts geändert. Und weiter, bis irgendwann die bittere Erkenntnis kommt, es geht einfach nicht mehr zusammen. Und die große Frage, was ist jetzt falsch gelaufen? Haben die nicht genug gebetet? Haben die es nicht ernst gemeint mit dem Gebet? Hat vielleicht die Frau nicht so einen festen Glauben? Hat der Mann vielleicht sich irgendwie was zu Schulden kommen lassen? All die Fragen kommen auf. Und es gibt sogar Gemeinden und Kirchen, die sagen, wenn du krank bist und du lässt für dich beten und du wirst nicht gesund, dann musst du irgendwie was auf dem Kerbholz haben. Irgendeine Sünde oder dein Vater, dein Urgroßvater, wer weiß das schon. Wenn man genau in diese Geschichte guckt, merkt man, dass dieser Ansatz nicht ganz zutrifft. Als der Vater zu Jesus kommt und ihm die Geschichte erzählt, dass sein Sohn von Geburt an, von klein auf krank ist, dass er besessen ist, und Jesus informiert darüber, dass er schon mit seinen Jüngern dazu gebetet hat, da fängt Jesus nicht an zu forschen und zu sagen, ja, lieber Vater, was hat denn dein Sohn Schlimmes verbrochen? Er sagt auch nicht zum Vater, ja, was hast du denn Schlimmes verbrochen? Was hast du denn gemacht? Reicht der Glaube deines Sohnes vielleicht nicht aus? All diese Dinge spielen keine Rolle. Aber Jesus wendet sich ziemlich deutlich an seine Jünger. Jesus wendet sich ziemlich deutlich an seine Jünger und sagt, euer Unglaube, der hat nicht ausgereicht, also euer Glaube hat nicht ausgereicht. Ihr, die ihr eigentlich meinen Geist habt, all das Wissen habt, meine Vollmacht habt, ihr seid gescheitert. Und das hat nichts irgendwie damit zu tun, dass der Glaube des Vaters nicht gereicht hätte, dass irgendwie sonst was gewesen wäre, sondern er macht seiner Gemeinde Vorwürfe. Er sagt, ihr lebt nicht in meiner Vollmacht. Ihr hättet es besser wissen können, besser wissen müssen, aber ihr habt es nicht gemacht. Und warum? Jesus benutzt hier das Wort Unglaube. Was er eigentlich meint, ist der Zweifel. Es ist der Zweifel. Es gibt einen Glauben, der den Zweifel schon längst integriert hat und für eine völlige berechtigte Selbstverständlichkeit hinnimmt. Wenn der Glaube der feste Blick auf Jesus Christus ist, in dem Wunsch, alles von ihm bestimmen zu lassen, ist der Zweifel der Zustand der Unentschiedenheit, des Schwankens zwischen mehreren Möglichkeiten, Denkmustern, Annahmen, wie es denn sein könnte und das sich nicht entscheiden wollen. Und wie man sieht, kann man selbst im Zustand der Nachfolge zweifeln, ungläubig sein, ohne dass damit gleich die gesamte Beziehung zu Jesus Christus gekippt ist. Und es gibt letztendlich zwei Möglichkeiten, wie mit dem Zweifel umzugehen ist. Dass Zweifel dazugehört, ist irgendwie normal. Die eine Möglichkeit wählen die Jünger und die kritisiert Jesus. Die des Vaters kritisiert er nicht. Die Jünger, sie zweifeln. Und das, der Zweifel ist letztendlich so weit, dass sie Jesus gar nicht mehr zutrauen, dass er wirkt. Und so scheitern sie und sie können den Geist nicht austreiben. Und der große Unterschied zum Vater, das sehen wir gleich noch, besteht darin, dass sie mit diesem Scheitern, mit diesem Zweifel für sich bleiben. Anstelle im Glauben den festen Blick auf Jesus zu behalten, mit ihrem Zweifel zu Jesus zu kommen, ihm die Geschichte zu erzählen, akzeptieren sie das irgendwie. Ja, der Zweifel, der ist doch was Normales. Und man kann halt nicht jeden Dämon austreiben. Klammer auf, kein Mensch kann Dämonen austreiben, außer durch die Vollmacht Jesu, Klammer zu. Aber irgendwie ist das doch so. Und sie akzeptieren das. Sie integrieren in ihren Glauben einen Zweifel, den sie sich vielleicht sogar schönreden. Sagen, der Zweifel hat seine Berechtigung und ganz so wichtig ist es doch gar nicht. Ein kurzes Beispiel dazu. Es gibt ja im Glaubensbekenntnis so manche Stellen, mit der mancher Probleme hat. Stichwort Jungfrauengeburt. Für manchen ist das ein Satz, der schwer zu glauben ist. Dass man an manchen Stellen Zweifel hat, völlig okay. Nur die Frage ist, wie geht man damit um? Lässt man diesen Zweifel zu und sagt, das war nicht so, das braucht man eh nicht, das ist eh egal? Und man integriert das in sein Glauben und sagt, ich glaube an dem Punkt halt nicht, aber das ist auch nicht so wichtig und tut so, als ob der Zweifel fester Bestandteil des Glaubens ist. Als ob der Glaube letztendlich geradezu zweifeln muss. Und das ist alles okay und ich kann grundlegende biblische Aussagen in Zweifel ziehen und es gehört zum Glauben dazu. Möglichkeit 1. Das ist aber letztlich ein Glaube, der auf sich selber schaut, sich selber im Blick hat und sich selber Rechenschaft ablegt über seinen Stand, wie weit es möglich ist zu glauben. Ich glaube, soweit es mir Menschen möglich ist und letztlich nicht mehr den Blick auf Christus hat. Und auf der anderen Seite gibt es den Vater. Der gläubige Vater, er wird genauso ins Zweifeln gestürzt. Er wird angefochten. Sein Glaube hat ihn motiviert, sich zum Licht der Welt aufzumachen, zu Jesus Christus selbst. Und als er mit seinem Sohn, der von der Dunkelheit geplagt wird, am Licht der Welt ankommt, da reagiert der Dämon aufs Heftigste. Er macht ein Riesenspektakel und der Vater wird auf einmal angefochten. Das Auftauchen, das große Spektakel der Finsternis lässt ihn zweifeln. Wenn es dir möglich ist, Jesus, bitte mach was. Vielleicht schwingt irgendwie das Versagen der Jünger mit und die Frage, ist Jesus wirklich größer? Kann Jesus wirklich noch was machen? Aber in seinem Zweifel ist der Glaube integriert. Also nicht in seinem Glauben ist der Zweifel integriert, sondern in seinem zweifelnden Moment hat er ein Fünkchen Glauben. Ein Glaube, der vielleicht nur so groß ist wie ein Senfkorn. Aber wenn der Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, kann er Berge versetzen, sagt Jesus in Lukas 17, Vers 5 und 6. Und er ruft in seinem Unglauben zu Jesus. Er wirft seinen Unglauben auf Jesus. Er sagt, Jesus, ich würde es so gerne glauben, aber ich kann es einfach nicht. Es gibt da die Momente, da zweifle ich, da weiß ich es nicht. Aber ich möchte in dem nicht meinen Blick von dir abwenden, nicht mir genügen lassen mit meinen Zweifeln, nicht sagen, dann ist das halt so und akzeptiere das, sondern ich habe weiter den strammen Blick auf dich. Ich habe weiter im Zweifel die Blickrichtung und die Zielrichtung klar. Ich kann zwar gerade nicht glauben, aber ich will und ich versuche mich nicht von meinem Zweifel bestimmen zu lassen. Weil ich weiß, dass letztendlich du der Herr über mein Leben bist. Du der Mittelpunkt meines Lebens bist. Und weil ich weiß, dass alles Wollen und Vollbringen von dir kommt, stärke mich, hilf, dass mein Glaube nicht untergeht. Es ist diese letzte Hoffnung, die alles das, was es noch gibt im Chaos des Lebens, völlig auf Jesus schmeißt und die Blickrichtung bei ihm lässt. Und Jesus macht ihm nicht einen Vorwurf dafür. Diese Art des Zweifels ist überhaupt kein Thema. Weil nämlich in dem Zweifel die Verbindung zu Jesus Christus gesucht wird. In diesem großen, dunklen Zweifelmeer ein kleines Fünkchen Hoffnung ist. Ein kleines Fünkchen Glaube ist. Der Glaube, er hat den Moment des Zweifels, ja, aber er wirft ihn stark auf die Person Jesu. Er schaut nicht auf sich selbst, er schaut nicht auf die Situation, auch wenn er davon beeindruckt ist und davon aus der Bahn geworfen ist, sondern er erwartet von Jesus Hilfe. Und Jesus lässt sich nicht beirren. Da, wo wir drohen unterzugehen in den Stürmen unseres Lebens, weil uns der Zweifel packt, wirft Jesus uns den Rettungsring hin. Er lässt uns nicht alleine, weil er nicht ein Gott ist, der irgendwie in der Ferne auf den Wolken sitzt und wo wir dann endlich mal am Ende des Lebens gucken können, ob wir recht gehabt haben oder nicht. Sondern weil Jesus selbst mit uns geht, durch die zweifelnden Momente unseres Lebens. Weil er selbst bei uns ist, weil er uns führt, weil er uns lenkt und er einen Plan für unser Leben hat. Und weil es sich lohnt, diesem Jesus zu vertrauen. Weil der Glaube Jesus etwas zutraut. Selbst im Moment des Zweifels weiß der Glaube, dass Jesus größer ist als all das, was unser Herz bewegt. All das, was uns aus der Bahn werfen will. Und ob wir das spüren oder nicht, dürfen wir doch hoffnungsvoll sein. Denn wer mit Jesus Christus verbunden ist, hat eine Waffe gegen Zweifel und Entmutigung. Das fühlt sich nicht immer gleich so an, aber man darf wissen, wir sind getragen, selbst in den zweifelsten Momenten unseres Lebens. Glaube und Zweifel, das war heute mein Thema. Der Glaube hat sein Umfeld im Blick, weil er Jesus etwas zutraut. Der Glaube ist letztlich immer an die Gemeinde gebunden. Und es gibt zwei Arten von Zweifel. Es gibt nämlich einen Glauben, der den Zweifel integriert, und es gibt einen Zweifel, der den Glauben integriert, indem er an Jesus Christus gebunden bleibt. Amen.
Thank you.
Jesus Christus ist der, der diese Welt überwunden hat. Im Blick auf ihn können wir zu ihm treten, in all dem, was uns manchmal gefangen hält. In all dem, was uns vielleicht manchmal zweifeln lässt, manchmal verzweifeln lässt. Und vielleicht auch mit dem, wo wir selber gemerkt haben, wir haben Schuld auf uns geladen. Und im Abendmahl wird diese Vergebung, diese Festigung des Glaubens auch in zweifelnden Momenten, in schuldhaften Momenten sichtbar. Brot und Wein, das sind sichtbare Zeichen der Vergebung Jesu. Deswegen wollen wir uns aufmachen, gemeinsam gleich das Abendmahl zu feiern. Und jeder, der sagt, in meinem Zweifel gibt es einen Moment des Glaubens, denn mein Blick ist auf Jesus Christus gerichtet, egal wie es mir gerade geht. Der ist herzlich eingeladen, sich stärken zu lassen am Tisch des Herrn. Und in dieser Zuversicht wollen wir beten. Gott, wir sind heute Morgen hier mit manchen Dingen in unserem Leben, die nicht so gelaufen sind, wie sie laufen sollten. Mit manchen Dingen, die wir erlebt haben, die wir vielleicht getan haben, die uns zweifeln lassen, die uns in Verzweiflung stürzen. Wir kommen zu dir und wissen, dass wir manchmal eher hätten zu dir kommen sollen, eher unseren Weg mit dir im Licht gehen sollen und nicht in unserer Dunkelheit bleiben. Doch all das, das wollen wir vor dich bringen, das wollen wir ablegen vor dir. Wir sehen, wie weit du doch manchmal weg bist von uns, und wie weit wir manchmal weg sind von dir. Doch wir wollen voll Zuversicht an den Tisch treten, an den Tisch deiner Gnade und deine Gnade empfangen, weil wir Stärkung für unser Leben brauchen. Und all das, was uns auf der Seele liegt, was uns vielleicht belastet und uns von dir trennt, das sagen wir dir in der Stille. Herr, erbarme dich, Kyrie eleison.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Herr, erbarme, erbarm dich.
Gott spricht uns zu durch den Wochenspruch aus 1. Johannes 5. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Nun gehören unsere Herzen.
Gehören unsere Herzen ans Emmern von Golgatha. Das Geheimnis Gottes war, das Geheimnis des Gerichtes über aller Menschen Schuld, das Geheimnis des Gerichtes, das ist
Höret die Worte, mit denen Jesus Christus selbst das Abendmahl eingesetzt hat. In der Nacht, da unser Herr Jesus Christus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab es seinen Jüngern. Und er sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und er nahm den Kelch und dankte und sprach: Trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. So oft ihr von dem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Amen. Christe, du Lamm Gottes. Werden wie immer das Abendmahl hier vorne in einem Kreis feiern. Da, wo es etwas umsonst gibt, da kommen die Menschen ja in Scharen. Brot und Traubensaft sind tatsächlich umsonst, aber ich bitte Sie, dass, wenn Sie sehen, dass der Kreis schon voll ist, nehmen Sie bitte hier vorne Platz und warten Sie eine Runde. Wir machen genug Runden, keine Angst, jeder kommt dran. Brot und Traubensaft werden gereicht. Es gibt jeweils einen Kelch zum Eintunken und einen zum Trinken. Die Kinder sind auch herzlich eingeladen, sie werden gesegnet. Und nun kommt, alles ist bereit, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist.
Welcher Witz zum Brand gefüllt.
an. Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich gut.
Weil wir in Jesus Christus eins sind, geben wir einander die Hand. Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Geht hin im Frieden des Herrn. Ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen. Weil wir in Jesus Christus miteinander verbunden sind, reichen wir einander die Hand. Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. So geht hin im Frieden des Herrn. Ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen.
Dann gekommen ist, wird meine Seele dich weiter preisen. In tausend Jahren und in Ewigkeit. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt. Bitte den König an, sing mich niemals zuvor. Thank you.
Weil wir in Christus eins sind, geben wir einander die Hand. Jesus Christus spricht: Wer an mich glaubt, so wie die Schrift es sagt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers ausgehen. So geht hin im Frieden des Herrn. Ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen. Mit Jesus Christus verbunden sind und eins in ihm sind, geben wir einander die Hand. Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungrig sein, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. So geht hin im Frieden des Herrn. Ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen. Herr, deinen Tod verkündigen wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du wiederkommst in Herrlichkeit. Amen. Schweigen müssen nun die Feinde. Die Gemeinde ist Folgendes noch abzukündigen. Herzliche Einladung heute Abend um 18 Uhr zum Anbetungsgottesdienst hier im Paul-Gerhardt-Haus, wie jeden zweiten Sonntag im Monat. Am Montag kommt das Presbyterium einmal wieder zusammen zu seiner monatlichen Sitzung und wir bitten Sie, wie immer, das im Gebet zu begleiten. Nächsten Samstag findet Hirsch statt. Angebot speziell für junge Erwachsene, aber alle in der Gemeinde sind recht herzlich eingeladen. Das Angebot findet viermal im Jahr statt. Es beginnt um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen um Kaffee Johannes und um 16 Uhr beginnt dann das Programm im CVM-Haus. Wer Näheres wissen möchte, der kann Michael Kerberger, ich habe ihn gerade irgendwo gesehen, da oben ansprechen. Daniel Harter wird das Programm gestalten, ein Mann, der sehr viele Lobpreislieder schreibt und der sehr bekannt ist, es lohnt sich. Und nächsten Sonntag, wie gewohnt, 10.30 Uhr, normaler Gottesdienst hier im Paul-Gerhardt-Haus. Laden Sie dazu ein und kommen Sie vorbei. Außerdem möchte ich jetzt schon mal einladen für die Senioren-Geburtstagsfeier hier am 26. Oktober im PGH. Im Vorraum liegen Briefe zum Mitnehmen, Einladung, bitte nehmen Sie die mit und verteilen die, soll ich von Frau Vaziniok sagen. Wir erheben uns zur Fürbitte. Getraut wurden Matthias und Tanja Hartmann. Gott, wir danken dir dafür, dass es heute auch noch Menschen gibt, die in all diesen unbeständigen Zeiten Ja zueinander sagen und Verantwortung füreinander übernehmen wollen, ihr Leben lang. Und so bitten wir dich für Matthias und Tanja Hartmann, dass du sie segnest, ihren Weg begleitest und schenkst, dass sie in Liebe Wege zueinander finden. Gott, und es ist so wichtig, dass Menschen Wege zueinander finden, das sehen wir in dieser Welt. Und ganz konkret sehen wir das jetzt auch in den Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl. Ich bitte dich, dass du es schenkst, dass wir eine Regierung bekommen, die stabil ist und die nach dir fragt. Wir wollen dir danken, dass wir in einem Land leben, in dem es uns verhältnismäßig gut geht und wir verhältnismäßig viel Frieden und Sicherheit haben. Bitte schenke, dass es auch so bleibt. Hilf uns Christen, dass wir nicht wetteifern gegen Parteien, nicht radikal irgendwo Stimmung machen, sondern dass wir für die Leute beten, die auch andere politische Ansichten haben. Hilf, dass wir treu zu dir stehen können und in dieser Zeit auch deinen Glauben an dich bezeugen können. Und das bitte ich dich nicht nur für uns hier in Deutschland, sondern für die Christenheit weltweit. Du siehst, wie viele Menschen unterdrückt werden in Ländern, weil sie an dich glauben. Und so bringen wir dir ganz besonders die Christen in Nordkorea. Du siehst, dass dort das Regime schwierig ist, dass dort die Zeiten schwierig sind. Und wir bitten dich einfach, dass du sie stärkst, dass du schenkst, dass sie an dir festhalten können und dass du schenkst, dass die Verfolgung dort ein Ende nimmt. Und wir bitten dich dort für die Menschen, die dort Gemeinde bauen, dass du ihnen Mut gibst, dass sie trotzdem auftreten können und dich bezeugen, damit noch viele Menschen im Glauben gestärkt werden und zum Glauben kommen. Und all das, was uns sonst noch beschäftigt, das wollen wir in das Gebet legen, das du, Jesus Christus, uns selbst gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme,
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und so möchte ich euch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Wir bleiben zum Segenslied stehen. Und nach dem Segenslied lade ich Sie ein, dass Sie nochmal Platz nehmen. Da wird es noch eine Abkündigung geben.
Liebe Gemeindeglieder, ich möchte euch gerne heute informieren über den Schlussbeschluss des Presbyteriums, den wir in einer Sondersitzung im September diesen Jahres getroffen haben. Vor 2 Jahren haben wir in Absprache mit dem Landeskirchenamt in Düsseldorf entschieden, Simon Schupetta für die Zeit seines Probedienstes in unsere Gemeinde zu holen. Bei der Ausbildung des Pfarrers ist das so, man studiert erst Theologie, dann macht man in einer Gemeinde Vikariat und anschließend gibt es eine Probedienstzeit und dann bekommt man die Anstellungsfähigkeit und wird dann Pfarrer in einer bestimmten Gemeinde. Der Probedienst in der Evangelischen Kirche im Rheinland dauert 2 Jahre. Und wir haben uns halt vor 1,5 Jahren gemeinsam auf den Weg gemacht, und das nach 30 Jahren mit Achim Wellnitz. Das war für unsere Gemeinde schon ein ganz schöner Umbruch. Das wissen die, die schon viele Jahre in dieser Gemeinde sind. Manches, was dann so auf uns zukam, war Neuland für uns. 30 Jahre lang mussten wir uns nicht darum kümmern, wann man nach der Kirchenordnung welche Beschlüsse treffen muss, wie das Ganze so angeordnet ist. Aber wir sind ganz froh und fröhlich mit Simon Schupetta losgegangen, haben uns gegenseitig besser kennengelernt und waren auch sehr dankbar und froh, dass es dynamisch, jugendlich und missionarisch weiterging. Von Anfang an stand auch im Presbyterium der Wunsch, dass er der Pfarrer dieser Gemeinde wird nach der Probedienstzeit. Jetzt ist das ja immer so, auf dem Wege, den man miteinander geht, tauchen auch Fragen auf. Simon hat an manchen Stellen gefragt nach der Richtung, die diese Gemeinde nimmt. Es gab Fragen rund um die Zusammenarbeit mit den Hauptamtlichen. Strukturen wurden diskutiert. Immer und immer wieder. Ich habe ja mal in einer Abkündigung hier gesagt, ich wünschte mir, dass die Presbyteriumssitzungen nicht so lange dauern. Das hing auch damit zusammen, dass wir in so einer Übergangssituation waren und manches mussten wir auch länger diskutieren. Auf der anderen Seite, auf diesem Weg, mussten wir auch Entscheidungen treffen. Wer wird Pfarrverweser? Sonst mussten wir mit jedem Dokument zum Gemeindeamt, die mussten aus dem Safe das Siegel holen und siegeln. Wann ist der Wahlsonntag? Haben Sie im Gemeindebrief wahrscheinlich gelesen, den Termin. Das Ziel der Nachfolge für Achim Wellnitzfest im Blick haben wir Simon an mehreren Stellen signalisiert. Wir gehen gemeinsam den Weg. Aber die Fragen haben sich gemehrt. Und die haben dazu geführt, dass wir tatsächlich im September eine Sondersitzung einberufen haben, um nochmal zu klären, wie es weitergehen soll. Und uns hat die Frage geleitet, was dient der Gemeinde? Welche Erwartungen und Schwerpunkte sehen wir für die nächsten 5 bis 10 Jahre für diese Gemeinde? Und dabei haben wir dann einmütig, möchte ich auch wirklich betonen hier, festgestellt, dass die vielen Einzelfragen, die auf diesem Weg, die wir da gesehen haben und angesprochen haben, die in der Gesamtsicht zeigen, der Weg endet vor der Wahl, auch wenn sie im Gemeindebrief steht. Als wir mit Simon Schuppetta darüber gesprochen haben, war es für uns schon auch ein bewegender Moment, als er sagte, er wäre zu der gleichen Erkenntnis gekommen. Was den Weg anbelangt, was die Signale anbelangt, da gibt es Differenzen. In den Gesprächen ist uns auch deutlich geworden, dass der Weg manchmal ganz schön holprig war. Im Rückblick hätten wir als Presbyterium vielleicht die ein oder andere Frage viel stärker betonen oder thematisieren müssen. Und auch wenn Simon Schuppetta ähnliche Anfragen hat, tut es uns doch leid, dass wir ihn und auch seine Familie mit jetzt dieser Entscheidung im September und dieser dann ja doch relativ kurzfristigen Entscheidung, die wir aber vor der Wahl treffen mussten, dass wir ihn verletzt haben. Auch der Umzug vor 2 Monaten ins Pfarrhaus, das ist ja alles gar nicht so einfach gewesen. Die Probedienstzeit von Simon Schuppetta endet am 30.04., dann sind die 2 Jahre rum. Und wir werden die nächsten Monate mit ihm in dieser Gemeinde weitergehen. Er wird sich aber jetzt auf die Suche nach einer Pfarrstelle machen, die auch seinen Gaben und Vorstellungen entspricht. Und wir müssen das auch tun. Und das beansprucht natürlich auch Zeit. Von daher ist in Absprache mit der Superintendentin klar, dass sich Simon vor allem den gemeindlichen Aufgaben, Gottesdienste, Beerdigungen, Seelsorge, dass er sich diese Aufgaben annimmt. Aber jetzt nicht mehr irgendwelche großen Planungen für die nächsten Jahre macht. Jetzt sehe ich viele betroffene Gesichter. Wir haben da auch nicht mitgerechnet. Ich habe eine Bitte. Sie können gerne im Anschluss an diese Gemeindeversammlung auf die Presbyter zugehen. Michael Pfannenborre, Jutta Kroll und ich waren sicherlich so am meisten im Austausch mit Simon Schuppetta, wenn Sie noch Fragen haben. Was unserer Gemeinde nicht hilft, das ist, wenn jetzt plötzlich alle möglichen Geschichtchen und Gerüchtchen erzählt werden. Sie kennen das, ja? Jeder hat dann irgendwas auf Lager. Ob positiv oder negativ. die helfen allen nicht weiter. Ich glaube, wichtiger wäre es, wenn sie beten für Simon und seine Familie, auch für seine und ihre nächsten Schritte. Und wenn sie für uns als Gemeindeleitung beten, dass wir gute Schritte tun. Denn das ist das, was jetzt ansteht. Ich danke ganz herzlich, dass Sie so ganz aufmerksam zugehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie es in Ihrem Herzen bewegen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag, wenn wir uns denn nicht noch irgendwo die Hand schütteln, und können jetzt beim Ausgangsstück dann auch hinausgehen.